Game On.
Der DAZN Darts Podcast
mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, ihr habt die Weihnachtstage hoffentlich friedlich überstanden und auch mit ein paar extra Kilos auf den Rippen. Und bitte kommt trotzdem mal ganz schnell runter vom Laufband und zieht euch die Joggingschuhe aus, denn es ist Game-On-Tag und ihr könnt es euch ganz gemütlich machen. Ihr seid mittendrin in einer Elmar-Spezialfolge von Game-On und das natürlich mit einem Special-Guest. Es ist The Cube, René Adams, mit dem ich gestern den 10. WM-Tag kommentiert habe. Es war unter anderem das Aus der letzten beiden Deutschen, Flo Hempel und Gabriel Clemens. Ladies and Gentlemen, es ist Folge Triple 18 Doppel 18 oder Triple 20 Doppel 15 oder Bullseye Tops. Es ist Folge Nummer 90 und das alles natürlich auch diesmal mit der freundlichsten Unterstützung der Kollegen von Sportbuzzer. Ich grüße dich, mein lieber René.
Hallöchen, Elmar, und auch ein Hallo an euch da draußen.
Gestern war schon eine intensive Session, ein intensiver Tag, den wir erlebt haben. Ne? Zum einen am Nachmittag Florian Hempel ausgeschieden gegen Raymond Smith. Da hatten wir dem Flo mehr zugetraut. Der war als leichter Favorit ins Match gegangen, aber hat am Ende sein Spiel nicht so zusammenbekommen, wie er es gerne geschafft hätte.
Ja, wenn du die Nummer 5 der Welt aus dem Turnier rausnimmst, dann bist du natürlich wahrscheinlich sogar klarer Favorit gegen Raymond Smith. Aber man muss sagen, Florian hat wahrscheinlich gegen Dimitri sein A-Game gespielt und gegen Raymond Smith eben konnte er leider dort nicht anknüpfen. Und Smith hat von Anfang an Vollgas gegeben, hat wirklich konstant sein Scoring aufbauen können und dementsprechend war Flo auch von Anfang an unter sehr hohem Druck. Und der Abstand wurde immer größer. Das hat Raymond Smith schon sehr, sehr gut gemacht.
Flo Hempel spielt am Ende ein 88er Average, hat eine Doppelquote von rund 35%, wirft 380er. Es ist irgendwie so eine Partie, in der er gefühlt nie so richtig reingekommen ist und in die er irgendwie nie den Zugriff hatte. Es ist ganz interessant, dass Raymond Smith der erste internationale Qualifikant im Achtelfinale seit 2015 ist. Das ist tatsächlich noch gar nicht so oft passiert. Man muss aber auch wirklich sagen, der Mann spielt gute Darts. Der hat es gut hinbekommen, von Anfang an ein hohes Niveau zu spielen, auch Florian unter Druck zu setzen. Und das ist natürlich auch genau der Plan gewesen, vielleicht so aus seiner Sicht. Ne? Man weiß das und hört das so oft, dass nach einem Sieg über einen der Top Guns, und das ist Dimitri van den Berg, man irgendwie dann schon so eine Art Ziel erreicht hat und das System ein bisschen runterfährt. Ist das wieder passiert, deiner Meinung nach, Herr Flo?
Ja, man muss Gründe dafür suchen. Ich gehe mal stark davon aus, dass Flo sich selber auch schon sehr unter Druck gesetzt hat, weil er natürlich auch wusste, dass er der Favorit ist, auch wenn er das nach außen hin nicht so verkauft hat. Aber den Sieg wollte er sich holen, weil er weiter auch deutsche Darts-Geschichte schreiben hätte können. Trotzdem kann man sagen, das war wirklich eine super WM von Flo und allein schon, dass er dabei war. Er hat uns verzaubert, hat geile Darts gezeigt, aber eben in dem Spiel gestern kam er nie so wirklich rein. Er hat nie sein Powerscoring aufbauen können, das war mehr ein Kampf und ich glaube, er war auch am Anfang sehr, sehr nervös, muss man auch sagen.
Ja, einfach diese neue Situation, dass man auf einmal Favorit ist und mit Erwartungen auch umgehen muss, wahrscheinlich auch mit eigenen Erwartungen, das dann irgendwie gar nicht ganz erfüllen kann. Jetzt sind wir schon so mittendrin wieder im WM-Talk sozusagen, nachdem wir logischerweise auch die letzten Tage so viel schon über die Weltmeisterschaft geredet haben, weil wir sie kommentiert haben für DAZN. Weihnachtstage, gut überstanden. Wie sieht Weihnachten bei den Adams aus?
Ja, also die Weihnachtstage habe ich sehr gut überstanden. Wie sieht das bei uns aus? Wahrscheinlich wie bei vielen bei euch da draußen auch. Heiligabend mit der Familie zusammensitzen, gutes Essen, Bescherung, einfach einen netten Abend verbringen und dann war es am ersten und zweiten Weihnachtstag schon so, dass ich mich wieder aufs Dartspielen konzentriert habe und trainiert habe.
Weil du ein Turnierchen gespielt hast, ne? Du hast ein Turnierchen gewonnen, Ladies and Gentlemen. Es ist auch nicht einfach nur ein Turnier gespielt. Aber mal ganz kurz die Nachfrage. Podcast ist ja auch so ein bisschen Lebensgefühl. René Adams steht dann am Herd und kocht zusammen mit seiner Mutter das Abendessen für die gesamte Familie oder wie ist das?
Nee, also beim Kochen halte ich mich raus. Ich kann das zwar, ich habe ja auch mal in der Küche gearbeitet, aber meine Schwiegermutter ist quasi gelernte Köchin und die hat uns verzaubert. Es gab einen schönen Braten mit Sößchen, Klöße und Rotkohl, also so das Standardprogramm.
Okay. Und du dann schön im Anzug und alle Picobello bei den Eidams dabei. Auch das hat natürlich große Tradition bei euch.
Ja, das ist bei uns immer ein bisschen abwechslungsreich. Also dieses Jahr war es eher ein bisschen leger. Ich hatte Jeanshose an und ein Hemd. Es gibt auch Tage, wo man mal dann vielleicht ein bisschen feiner angezogen ist. Aber ich habe auch schon da mit Joggingbuchse gehockt und habe einfach den Abend genossen. Also da sind wir ganz entspannt.
Ja, bei uns ist auch ganz entspannt. Klar sind so die Tage, wo ich dann ja auch viel Zeit mit den Kindern logischerweise verbringe, weil ich ansonsten wenig Zeit habe. Wird viel gespielt. Viel gespielt, auch Dart gespielt. Von meiner Seite eher enttäuschend, das muss ich echt mal sagen. Ich bin in einer kleinen Schaffenskrise. Ich werfe zu viele Darts in die Eins, René. Es ist zum Mäusemelken und das halte ich auch irgendwie mental nicht aus. Ich habe ja auch gepostet, kleinen Tipp von mir, spielt keine Darts an Weihnachten jetzt während der WM-Zeit. Das ist zu frustrierend. Mir geht das tatsächlich so. Ich sehe ja immer nur euch Profis spielen und das ist für mich auch so der Standard, den ich kenne, weil ich ansonsten ja auch selber keine Turniere oder sowas bestreite und habe irgendwie die Erwartung, das ist ja völlig bekloppt, ich weiß das auch, dass ich so eine gewisse Konstanz doch irgendwie ins Board bekommen muss und ich pack's gerade nicht. Und ich könnte am Rad drehen, wenn mein 11-jähriger Sohn mich tatsächlich regelmäßig schlägt. Er tut's tatsächlich.
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Also ich kann mich noch daran erinnern, damals, als das Ganze so angefangen hat und ich mir die Übertragung auch reingezogen habe, habe ich in der Tat immer das Spiel mitgespielt. Also ich habe mir immer einen Gegner rausgesucht. Wenn jetzt zum Beispiel gestern Florian Hempel gegen Raymond Smith gespielt hat, dann habe ich mir gedacht, alles klar, ich bin jetzt Florian Hempel und spiele gegen Raymond Smith und habe dann meine Aufnahmen gespielt und habe geschaut, wie es denn stehen würde, wenn ich da stehen würde. Also kann man natürlich nicht vergleichen, klar. Aber ich habe einfach so ein bisschen für mich mitgezockt. Und es ist natürlich zur Weihnachtszeit oder zur WM Zeit dann jeden Tag 3-4 Stunden Training war eigentlich völlig normal, weil man immer nebenbei die Glotze am Laufen hat und dann selber ein paar Darts reinwirft.
Die WM-Zeit ist ja auch für euch Shopbesitzer und du bist ja, wie wir alle wissen, der Verkäufer in Deutschland, ist ja auch die Zeit, in der es brummt. Ist das wieder so auch bei dieser Weltmeisterschaft 2022?
Ja, definitiv. Also die Dartspieler, es werden immer mehr. Es kommen immer mehr neue Leute dazu, die Bock haben, die sich eine Scheibe kaufen, die sich ein paar Darts kaufen. Und das Geschäft brummt, wie du schon sagst. Also nicht nur online, sondern auch im Standortshop ist wirklich eine Menge los, ja.
Und wenn du dann hier bei uns in München bei DAZN bist, verbindest du das ja alles auch immer mit deinen Geschäften außerhalb des Kommentierens? Denn 180 hat ja seine Base sozusagen, 180 Germany hat seine Base hier in München. Deine Tage beginnen früh, ne? Du bist vormittags meistens schon wieder ob Jück und geschäftig unterwegs. Und hast heute, da wir tatsächlich ja jetzt hier live an diesem Game On Tag aufnehmen, wir wollten ja eigentlich gestern Nacht noch aufnehmen, hatten technische Schwierigkeiten und haben deshalb gesagt, komm, dann machen wir das einfach morgen früh, auch wenn diese Podcast-Folge dadurch ein bisschen später on air geht sozusagen. Du hast jetzt tatsächlich mir auch, und jetzt habe ich sie zum ersten Mal in der Hand, diese limitierte Auflage, ich darf sagen, meiner neuen Darts dabei. Und ich bin ja so ein bisschen in die Entwicklung mit eingebunden und bestimme da logischerweise auch so einen Teil mit. Aber sie dann tatsächlich in der Hand zu haben, ist halt immer noch was Besonderes. Ne? Das ist ein cooler Moment.
Ja, das ist für dich sicherlich ein cooler Moment, aber auch für uns war es wirklich eine Herausforderung, weil wir bis hierhin noch kein Limited Edition Dart rausgebracht haben und es gab viele Schwierigkeiten oder Hürden zu meistern, aber jetzt ist das Produkt da, es ist ja auch schon ausverkauft, also es ist ein voller Erfolg gewesen, die Darts sehen echt sexy aus. Ja, und wenn ich so einen Tag mal beschreiben müsste, also ich nehme jetzt vielleicht mal das Wochenende, ich habe, wie gesagt, am zweiten Weihnachtstag noch ein Turnier in Soest gespielt, leg mich um 2 Uhr ins Bett, um irgendwie um 5 aufzustehen, dann geht es 6 Stunden von Hagen nach München, dann ab ins Lager nach 180, da werden einfach Gespräche geführt, da wird auch ein bisschen gearbeitet und dann hier in den Sender rein und dann haben wir ja 2 Sessions gehabt, nach der Session dann ja noch versucht, den Podcast aufzunehmen mit ein paar technischen Problemen und ja, jetzt sitze ich hier wieder, also gestern war schon ein Tag, 22 Stunden wach und wenig Schlaf.
Und er sieht besser aus als je zuvor, das darf ich euch natürlich sagen. Wir sitzen übrigens jetzt hier im Vorfeld der Nachmittagssession am 28.12. an diesem 11. WM-Tag und sind natürlich so ab 13.30 Uhr dann bereit, auch hier in den Nachmittag hineinzugehen. Gestern gab es schon so eine kleine Schreckensmeldung. Vincent van der Voort positiv getestet auf Corona. Die Spieler müssen sich vor jedem Match testen, bevor sie sozusagen in den Eddie Pelli gehen. Und dann sofort natürlich auch die Sorge, oh Gott, Van der Voort hat Weihnachten mit Dirk van Dijvenbode verbracht, mit Michael van Gerven verbracht. Wir wissen bislang auch nicht, ob alle gesund sind oder besser andersrum formuliert, es scheinen alle gesund zu sein. Wir hatten das ja auch schon mit der Nachricht von Raymond van Barneveld, der nach seinem Match gegen Rob Cross sagte, ich habe Corona. Und auch Rob Cross scheint es gut zu gehen, zum Glück. Muss man wirklich sagen, da könnte so ein bisschen so ein Super-GAU entstehen und Daumen drücken, dass diese WM da irgendwie durchkommt. Für uns ist das teilweise auch ein bisschen befremdlich, diese 3000 Fans im Eddie Pelli, die eine wilde Party feiern in einer Stadt, in der der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Aber natürlich ist es so, dass die PDC sich ganz klar nach den Regeln der britischen Regierung verhält. Sie machen das, was sie machen dürfen. Und die Leute sind ja auch alle nach der 2G-Regel sozusagen im Eddie Pelli drin und sind also alle zumindest mal geimpft oder genesen. Ja, wie hast du es gestern aufgefasst?
Ja, das war schon eine komische Situation, weil ich auch sofort daran gedacht habe, was passiert, mit wem hatte er alles Kontakt, wird vielleicht sogar die WM abgesagt. Wir müssen da echt aufpassen. Ich meine, die PDC hält sich an alle Vorschriften. Im Vorfeld gibt es natürlich auch einen Veranstaltungsplan, der mit dem Gesundheitsamt abgesprochen ist. Die Spieler werden meines Wissens, glaube ich, im Hotel getestet, bevor sie dann zum Veranstaltungsort kommen. Dirk van Dijvenbode hat ja sein Spiel gestern gespielt und ich glaube, während des Spiels oder kurz danach ist halt klar gewesen, okay, Vincent van der Voort ist positiv getestet. Ja, ist eine komische Situation, wie du schon sagst, befremdlich, wenn 3000 Zuschauer da ihre Party feiern, aber gleichzeitig auch die Spieler auf der Bühne sich ja im besten Fall nicht berühren sollen. Ja, aber wir müssen durchhalten. Corona gehört mittlerweile, glaube ich, zu unserem Leben dazu und wir müssen einfach lernen, damit umzugehen, weil ich glaube, das wird uns noch ein paar Monate beschäftigen.
Das ist ja auch immer die Devise von Barry Hearn, dem großen Zampano sozusagen der PDC, der auch immer sagt, das ist Teil unseres Lebens und wir müssen lernen, damit zu leben. Und das geht ja auch sehr offensiv an und warnt immer davor, die Wirtschaft runterzufahren in der Sorge, dass irgendwann die Schäden wirtschaftlich einfach viel zu groß sind. Ja, gestern, du hast Dirk van Dijvenbode angesprochen, das war fast ein historisches Match, das kann man echt so sagen. Der dreht ein 0-3 gegen Ross Smith, gewinnt 4 Sätze nacheinander, ist erst zum 6. Mal in der 29-jährigen Geschichte passiert. Van Dijvenbode kommt durch und es ist immer wieder wahnsinnig zu sehen, wie Matches im Darts drehen können, wie einzelne Momente tatsächlich dazu führen, dass Partien kippen. Ross Smith hat tatsächlich 56 Rest im vierten Satz bei einer 3-0-Satzführung, könnte 16 für Tops spielen und er hätte einen Matchstart gehabt. Er verpasst die große 16, er trifft die 8, bekommt den Matchstart also doch nicht und da dreht das Match auf einmal. Und Van Dijvenbode wird besser und besser und wird irgendwann auch locker. Der hatte einfach zu viel Druck auf dem Kessel, oder?
Ja, also die Anfangsphase war von ihm sehr nervös. Man hat das gemerkt, er hat mit sehr viel Druck umgehen müssen. Irgendwann, wenn du 3-0 in den Sets zurückliegst, dann kannst du einfach befreit aufspielen. Dann denkst du dir vielleicht, komm, spiel jetzt einfach mal dein Spiel, präsentier dich hier nochmal gut. Vielleicht bekommst du noch die ein oder andere Möglichkeit. Und das hat er dann gemacht und er wurde lockerer. Und in dem Augenblick, wo er lockerer wurde, fliegen die Darts auf einmal wieder im Triple rein. Und vor allem der erste Dart war so verdammt stark bei ihm, was, glaube ich, auch für sein Spiel wichtig ist, denn er ist ja auch ein sehr schneller Spieler. Wenn der erste Dart sitzt, dann hat er die anderen beiden meistens nachgezogen und die waren schon dick drinne. Und was man ihm zusprechen muss, ist, er hat immer gekämpft. Er war immer der Meinung, okay, ich kann das Ding hier irgendwie noch gewinnen. Zumindest hat er es ausgestrahlt. Ob er es gedacht hat, wissen wir nicht.
Er hat das ja auch im Interview danach gesagt, dass er das auch sozusagen der Konkurrenz damit vermittelt habe, dass er bereit ist zu kämpfen, dass er niemals aufgibt und immer versucht, natürlich die Matches noch zu gewinnen, auch wenn der Rückstand beinahe aussichtslos dastehen würde. Das war das erste Match am Nachmittag gestern. Ich finde, man hat vielleicht gestern auch schon so gespürt, so nach Weihnachten nimmt die Weltmeisterschaft noch mal mehr Fahrt auf, wird vielleicht auch die Qualität noch mal weiter nach oben gehen. Wir hatten ja im Verlaufe der ersten Tage doch einige Averages von unter 80 Punkten mit dabei, haben das auch immer wieder mal angesprochen, weil es wirklich ungewöhnlich war. Aber gestern muss man auch sagen, wenn man den Bully Boy gesehen hat, der sehr dominant und souverän sich durchgesetzt hat mit 4-2, da auch kaum Zweifel hat aufkommen lassen gegen Willie O'Connor, dass er in guter Form vor allem ist. Beim Bully Boy geht es dir genauso. Hast du ja immer den Eindruck, okay, wenn er das Level halten kann, dann ist alles möglich. Bei dem ist alles möglich.
Ja, das sagen wir ja beim Bully Boy eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt und er ist wahrscheinlich das englische Talent, aber er hat es halt eben noch nicht zu einem großen Titel geschafft und er zeigt immer wieder, wie außergewöhnlich er spielen kann. Er hat Phasen dabei, wo er 3, 4, 12 da hat, er spielt mit High Finishes, die 180er knallt er rein. Er muss es einfach auf den Punkt bringen und er muss es konstanter spielen, weil er kann nicht jedes Leg mit einem 9 Data oder 12 Data spielen, aber manchmal strahlt er das aus. Also wenn er dann mal eine 125 beispielsweise wirft, ja, dann regt er sich über die 5 auf. So, nein, du hast 125 Punkte geworfen, Kollege. Sei froh und nimm das einfach positiv auf. Ich glaube, das hat er ja auch die letzten Wochen so ein bisschen gedreht. Also er ist schon positiver auf der Bühne, nicht mehr so selbstkritisch und es funktioniert auch besser bei ihm jetzt.
Wir wissen, dass der Bully Boy jetzt im Achtelfinale ist, mit Johnny Clayton zu tun bekommen wird. Johnny Clayton, der ja Gabriel Clemens gestern Abend geschlagen hat und damit also beide deutschen Spieler, die letzten beiden Deutschen, also aus dieser WM raus sind. Bevor wir auf die Abendsession genauer zu sprechen kommen, kommt jetzt erstmal Werbung. Unser WM-Partner Hülo präsentiert bei dieser 29. Auflage der World Darts Championship eine kleine, aber sehr, sehr feine Gabriel-Clemens-Rubrik. Hülo ist ja die klare Eins in Sachen Augenbefeuchtung und ja auch ein Premium-Partner des FC Bayern München und vor allem ein treuer und ein langjähriger Unterstützer von Gabriel-Clemens. René, das Aus von Gaga, hat das Folgen für die Karriere von Gabriel Clemens? Hat das eine große Bedeutung oder war das am Ende ein zu glatter Sieg von Johnny Clayton, dass das irgendwie Gabriel Clemens auch nicht aus der Bahn werfen wird?
Also ich denke, das wird Gaga nicht aus der Bahn werfen, denn das, was uns Johnny Clayton gestern gezeigt hat, war schon wirklich phänomenal. Wenn man jetzt die negativen Sachen sehen möchte, dann muss man einfach sehen, dass Gaga ist dieses Jahr auf der Bühne nicht umsetzen konnte, sein Spiel durchzubringen. Das haben wir gestern auch wieder gesehen. Es waren viele Ausreißer dabei, viele Momente, wo er die Höhe nicht gefunden hat. Und das ist eher das Problem, was ich bei Gaga sehe, wenn man Probleme sehen möchte. Denn auf der Tour, auf dem Floor sozusagen, hat er gut performt und hat wirklich auch gute Averages gespielt. Und sein A-Game ist sicherlich bei 100 plus anzusehen. Gestern hat er, glaube ich, unter 90 gespielt. Das kann er definitiv auf der Bühne auch besser. Also so ein 95er-Schnitt bekommt er dahin. Und wenn er das nächstes Jahr umgemünzt bekommt, dann sehe ich eigentlich die Entwicklung mehr nach vorne gehen als rückwirkend.
Er ist ja und bleibt die Nummer 1 im deutschen Darts. Er war gesetzt an Position 25, ist dann mit Johnny Clayton auf die 8 der Setzliste getroffen. Also von daher ist ja irgendwie auch alles nach Plan gelaufen, so wie die Setzliste das auch wiedergibt. Blicken wir mal einmal kurz noch in die Zukunft bei Gabriel Clemens. Ist es möglich, 2022 die Top 16 anzuvisieren? Das muss jetzt schon sein Ziel sein. Ne? In diese Richtung muss es jetzt gehen. Er ist in der Position, wo man darauf wartet, dass er bei Major-Turnieren größere Erfolge einfährt. Und wenn ihm das auch ein, zweimal gelingt, Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale, dann ist man sofort vorne in den Top 16 mit dabei.
Ja, wir haben das bei Dimitri Vandenberg auch gesehen, wie schnell es gehen kann. Und ich denke, das wird auch Gaga sein Ziel sein, diese Top 16 zu erreichen, weil du dir dann eben so viele Turniere freischaltest, also Major-Turniere, wo es auf die TV-Bühne geht, wo es richtig um Pinunsen geht. Und ich sehe Gaga da. Also er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, in den Top 16 in den nächsten ein, zwei Jahren zu kommen. Da muss man die Entwicklung abwarten, aber das Zeug dazu hat er.
Denn ich finde, was seine Körpersprache angeht, die haben wir häufiger anfangs vor 2, 3 Jahren noch kritisiert, dass er wenig ausdrucksstark ist auf der Bühne. Das hat mir gestern eigentlich auch gut gefallen gegen Johnny Clayton. Also diese Momente, wo er kurz dachte, komm, jetzt greife ich an, jetzt habe ich gute Phasen im Match, da war er auch von der Körpersprache her da. Das ist eigentlich etwas, was er hat verbessern können, nur er hatte einfach zu wenig gute Momente, um das auch dann wirklich zu zelebrieren.
Ja, bei Gaga ist es so, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger, genau eben das war das Problem mit der Körpersprache, daran arbeitet er, also er sieht auch genau, wo kann ich ansetzen, was kann ich noch verbessern, denn er ist ein phänomenaler Spieler, das sind wahrscheinlich bei ihm kleine Nuancen, kleine Zahnräder, die er verstellen muss und angefangen mit der Körpersprache hat er jetzt schon damit angefangen, das umzusetzen auch.
Gabriel Clemens muss jetzt und zusammen mit seiner Freundin Lisa in Quarantäne, in 14-tägige Quarantäne. Wir werden mit ihm natürlich dann auch nochmal Kontakt aufnehmen bei unserer nächsten Folge hier von Game On. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit unserer Gaga-Rubrik, präsentiert von Hülo. Das also, Ladies and Gentlemen, war Werbung. Vielleicht nochmal so ein paar Zahlen zu diesem Match von Gabriel Clemens und Johnny Clayton. Johnny Clayton spielt ein 103er und ein 104er Average in seinen beiden Matches gegen Keen Barry und gegen Gaga. Der gewinnt gegen Gabriel Clemens 7 Legs mit 13 und weniger Darts. Er spielt 5 Legs mit der vierten Aufnahme, also mit maximal 12 Darts. Er schafft es tatsächlich bislang bei der Weltmeisterschaft zu 70%, die Legs mit 15 und weniger Darts zu gewinnen, also mit maximal 5 Aufnahmen zu spielen. Das ist schon eine unfassbare Qualität.
Ja, Johnny Clayton hat uns das dieses Jahr schon sehr häufig gezeigt, dass er auf dem Punkt genau da sein kann und dass er auch Spiele aus dem Rückstand gewinnen kann. Das, was er uns gestern gezeigt hat, war wirklich phänomenal. Also diese 12 Data in Serie, die er gespielt hat, was soll der Gegner da machen? Er muss einen Neuner spielen und oder eben als Vorleger selber einen Zwölfer. Mit dieser Leistung hat er auf jeden Fall der Konkurrenz bei dieser WM gezeigt, mit ihm ist zu rechnen. Und ich muss ihn, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorne in das Ranking reinpacken, wenn es darum geht, wer holt sich dieses Jahr den Titel.
Die Auslosung ist hart für Clayton. Er hat also jetzt den Bully Boy. Er würde dann wahrscheinlich auf Gerben Price treffen. Und dann wäre es im Viertelfinale schon dieses große walisische Duell, was wir ja auch in diesem Jahr 2021 ein paar Mal hatten. Unter anderem im Finale des World Grand Prix. Und vielleicht noch so eine Statistik, die interessant ist, was die Doppelquote betrifft. Clayton hat eine größere Konstanz auf Checkouts mit 3 Darts, also 99, 101 und drüber, als der Rest der Tour sozusagen beim normalen Checken von Lex. Der ist wahnsinnig gut, wenn es in die hohen Finishes geht. Also der kombiniert sozusagen sein hervorragendes Scoring dann auch noch meistens damit, dass er diese hohen Finishes ausräumt. Und damit ist er natürlich auch wirklich total unberechenbar für den Gegner. Du hast ja permanent Sorge, der ist schon wieder da und der wird sie wieder um die Ohren hauen. Und das macht auch was mit dem Gegner, ne? Wenn du diesen Druck verspürst und immer das Gefühl hast, der kann in jedem Moment eigentlich das Leck zumachen, ist das für einen selbst eigentlich ein katastrophaler Zustand.
Ja, also er hat ein unglaubliches Powerscoring und mit einem Dart kann er dann auch dieses Powerscoring eben mit High Finishes verbinden. Aber wir haben gestern auch gesehen, wenn er dann mal eine 32 stehen hat und er hat 3 Darts in der Hand, dann sind die auch mal nicht aus. Also das ist natürlich eine Sache, die er noch ein bisschen verbessern muss, denn diese Checkouts im Bereich, ich sag jetzt mal 32 bis 99, wo du wirklich 3 Darts in der Hand hast, die müssen am laufenden Band abgeräumt werden, wenn du Weltmeister werden willst. Und die Gegner werden nicht einfacher. Michael Smith hat sicherlich auch einen Anspruch auf den Titel und dann da war gegen seinen Kumpel, also wenn er das schaffen sollte, spielt er gegen seinen Kumpel Gervin Price, der auch ein super Match gezeigt hat gestern und wir dürfen echt gespannt sein. Ich glaube, diese WM bringt uns noch einige geile Spiele.
Ich habe mir heute Vormittag nochmal die Pressekonferenz so ein bisschen angehört von Johnny Clayton und er hat tatsächlich, wenn ich das richtig weiß, zum allerersten Mal gesagt, ja, ich will die Nummer 1 der Welt werden. Er sagt das immer mit so einer großen Zurückhaltung. Also er stellt sich hin wie Michael van Gerwen und sagt, ich werde die 1 der Welt, sondern er hat den Traum, die 1 der Welt zu werden. Und wenn er jetzt vielleicht bei der WM ein gutes Turnier spielt, dann könnte sich dieser Traum tatsächlich verwirklichen. Aber er würde es sich zutrauen, der Weltranglisten Erste zu sein. Traust du ihm das auch zu?
Ja, wenn man die letzten Jahre von ihm beobachtet, dann hat er sich konstant verbessert und wie du schon sagst, er war jetzt nie derjenige, der nach außen gegangen ist und gesagt hat, ich bin der Beste, ich schlag euch alle, ich will die Nummer 1 der Welt werden. Er war eigentlich zurückhaltend, hat ja bis vor ein paar Wochen auch noch gearbeitet. Ich weiß nicht, ob er das jetzt mittlerweile abgeschaltet hat, aber er hat es ja noch nebenbei seinen Job ausgeübt und dann hast du natürlich auch so eine Lockerheit. Du weißt eben, der finanzielle Background ist einfach geschaffen. Er hat es trotzdem gut kombinieren können mit diesen ganzen vielen Turniertagen, die wir haben und auch das ganze Training, was dazugehört. Und wenn er jetzt sich für sich selber auch den Anspruch äußert, also nicht nur, dass er es für sich will, sondern auch für die Außenwelt das darstellt, dass er sagt, hey, ich will die Nummer 1 werden und ich traue mir das zu, ja, dann müssen die anderen aufpassen, weil ich glaube, das war so der letzte mentale Gedanke, der ihm gefehlt hat.
Er wäre eine ganz besondere Nummer eins, wie ich finde. Gerade weil er nicht so ein Alpha-Tierchen ist. Also wenn wir Spieler wie Phil Taylor sehen, wie Michael van Gerwen sehen, wie Gerben Price sehen, das sind alles Typen, die da oben stehen und die immer wieder groß sagen, ich bin der Beste. Und wenn ich gut spiele, hau ich euch alle weg. Und sie provozieren damit auch die Konkurrenz. Das würde Johnny Clayton irgendwie nie tun. Der macht's auf diesem Understatement-Weg und vielleicht sogar dann besser als alle anderen. Wäre interessant, finde ich, ne, dass in einem Mentalsport Darts, wo du da oben ganz alleine bist, wo es eigentlich darum geht, mit möglichst viel Selbstvertrauen zu stehen, dass du dann nach außen hin diesen Weg irgendwie einschlägst, wie Johnny Clayton das macht. Und das mit diesem Erfolg, mit dieser Konstanz. Ist das nur Fake, was er nach außen erzählt? Fühlt er das innerlich ganz anders? Wie nimmst du das wahr?
Also darüber habe ich auch schon häufig nachgedacht, dass es vielleicht einfach nur für die Außenwelt ist, dass er selber schon daran denkt und auch weiß, dass er der beste Spieler der Welt sein kann und dass das nach außen einfach dieses Understatement ist, um sich selber auch so ein bisschen Druck zu nehmen. Also das kann schon gut wahr sein, ja.
Gerben Price gegen Kim Heibrechts, das war gestern Abend das Monster-Match. Vielleicht das beste Match bislang auch bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube gerade, was die Spannung betrifft, es ist zum ersten Mal in das Deciding Leg gegangen, tatsächlich in das 11. Leg des Entscheidungssatzes und Gerben Price war am Ende da. Da war eine Menge los. Kim Heibrechts und Price sind emotional beide extrem steil gegangen. Sie haben teilweise Weltklasse gespielt. Sie kamen dann enorm unter Druck, haben sich dann auch gegenseitig provoziert. Es war Rumble-Bumble irgendwie da oben auf der Bühne. Hat großen Spaß gemacht. Das sind schon Matches, die haben eine unheimlich große Intensität.
Ja, also mir macht das sehr, sehr viel Spaß, wenn es auf der Bühne auch ein bisschen knistert. Die beiden waren sehr emotional unterwegs, auf einem sehr fairen Level, muss ich sagen. Price hat gerade zu Beginn der Partie gezeigt, dass er immer in der Lage ist, eine Schippe draufzulegen. Also er hat sehr häufig mit einem Dart gecheckt, wo Kim Heibrechts schon bereit war, eigentlich ihm das Leg abzunehmen. Das hat er bis zum gewissen Punkt sehr, sehr gut im Match gemacht. Dann kam eine Phase gegen Ende hin, wo er auf einmal so 3-4 Legs kaum Triple gespielt hat. Das war schon bemerkenswert. Und Kim hat es halt auch immer wieder geschafft, den Druck so hoch zu halten, auch mental hoch zu halten. Also er hat immer wieder gezeigt, okay, ich kann auch mal einen High-Finish wegnehmen. Ich bin vom Scoring her immer in der Lage, eine 180 zu werfen und dir richtig Druck zu geben. Aber dann am Ende hin war es einfach dann beide so ein bisschen am Straucheln. Aber dann ist Price wieder da und macht es mit dem allerletzten Dart.
Das hat er auch im Interview jetzt nach dem Spiel gesagt, in der Pressekonferenz, dass er sich darauf verlassen kann, dass er so das Gefühl auch hat, wenn es dann darauf ankommt, ist er da. Er sagte selbst irgendwie so, was wir im letzten Satz gespielt haben, war totaler Schrott. Wir haben es beide nicht mehr auf die Reihe bekommen. Dadurch sind die Averages auch runtergegangen. Price spielt am Ende eine 92, Kim Heibrechts 93,6. Sie werfen 17 180er. Auch das war ja zwischendurch wirklich spektakulär. Erstaunlich, dass Price auf einmal diese Krise hat. Das kennt man von ihm wirklich nur sehr, sehr selten, ne, dass der so ein bisschen einbricht. Zeigt es einfach, dass man dranbleiben muss, dass man ihn permanent unter Druck setzen muss. Vielleicht ja auch durch die Art und Weise, wie Kim Heibrechts das gemacht hat mit seiner Emotion.
Ja, Kim Heibrechts hat ihn vielleicht mit seinen eigenen Waffen geschlagen und darauf hat er dann vielleicht reagiert. Die Fans spielen immer eine große Rolle bei den Spielen von Price, das haben wir gestern auch wieder gesehen. Die Fans haben sich eigentlich auf der Seite von Kim Heibrechts geschlagen, obwohl er ja genauso emotional agiert hat. Das war auch schon bemerkenswert dann. Es gab ja dann auch die ein oder andere Kleinigkeit, die dann da oben auf der Bühne passiert ist. Also Kim Heibrechts hat sich dann mal kurz beschwert, dass Price irgendwas gemacht hat. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, hat Kim Heibrechts 5 Sekunden vorher genau dasselbe gemacht. Also ich glaube, Kim Heibrechts wollte da so die letzte Karte ziehen, um Price da mental irgendwie so ein bisschen rauszubringen. Am Ende haben sie sich die Hand gegeben. Es war wirklich von vorne bis hinten ein tolles Spiel zu sehen und auch für beide, glaube ich, eine super Erfahrung.
Price sagt, dass das Heibrechts wusste, dass er diese Battle verlieren wird, weil er sie zuletzt immer verloren hat. Und er hatte so den Eindruck, dass das so sein letzter Trumpf war, die nochmal diesen Moment zu schaffen, ne? Und wo ja auch plötzlich Kirk Blevins zu ihm geht. Da war ganz schön was los. Aber auch Kirk Blevins wohl gesagt hat, hey Kim, du hast es vor 2 Sekunden gerade selber gemacht. Ihr provoziert euch gegenseitig und das ist offenbar Teil des Spiels. Und Heibrechts kriegt es auch dann am Ende nicht ganz zusammen, obwohl er auch bei 112 Punkten, glaube ich, Rest steht. Also auch verpasst Price diesen einen Dart, den er hat auf der Doppel-20, macht es vielleicht Kim Heibrechts. Und das ist die große Fähigkeit der Topstars, dass sie das immer wieder hinbekommen. Ne? Und das war ja auch wirklich gerade in diesem Match bei Price. Wie oft hat er einen Dart in der Hand gehabt und hat oben die Doppel-20 getroffen? Das ist offenbar echt auch das Feld, das er wahrscheinlich brauchen wird und mit einer hohen Konstanz brauchen wird, um dann am Ende die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt, wir sind ja heute ab heute im unteren Tableau, was jetzt von den Top Guns, also Van Gerven, von Peter Wright kommen wird. Ich glaube, da oben ist irgendwie jetzt klar, was Sache ist. Ne? Wenn wir Smith sehen, wenn wir Clayton sehen, wenn wir Price sehen, man ahnt, dass man nur mit dem absoluten A-Game durchkommen wird, um diese Jungs rauszuboxen.
Ja, das A-Game werden wir definitiv sehen müssen, um genau diese Top Guns rauszunehmen. Aber vergiss mir da den Wade nicht auf der Rechnung. Denn der junge Mann ist ja mit einem 83er Schnitt dann jetzt auch im Achtelfinale gelandet. Aber trotzdem ist er natürlich immer in der Lage, diese Top Guns zu ärgern. Weil er hat ein unwahrscheinlich gutes Timing und Checkout-Quote passt bei ihm auch immer. Und das Scoring muss natürlich auch stimmen, gerade wenn er dann gegen die Johnny Claytons und Gervin Price dieser Welt spielt.
Ist das vielleicht ein Problem für Wade, dass der jetzt auch nur ein Match gespielt hat und eins gegen Mike Köfenhoven mit einem 84er Average? Also der hat jetzt wieder so eine lange Pause. Wir sagen immer schon, die WM fühlt sich an wie 2 Turniere. Gerade diese Pause über die Weihnachtstage ist teilweise enorm lang. Price hatte eine Pause von 12 Tagen. Das ist wirklich wie ein zweites Turnier. Ist das ein Problem oder ist Wade einfach schon zu lange dabei, dass es irgendwie eine Schwierigkeit für ihn bedeuten würde?
Also ich glaube, das ist kein Problem. Wenn man davon ausgehen kann, dass er ja vielleicht auch gegen Vincent van der Voort verliert und dann gar nicht mehr dabei wäre, kann er froh sein, dass er vielleicht das Spiel gar nicht spielen musste und genügend Vorbereitungszeit jetzt hat auf das nächste Spiel und einfach nochmal ans Practice Board gehen kann. Die Erfahrung ist da, also ich glaube, das wird ihn nicht stören.
Lass uns mal ganz kurz schauen, was heute ansteht an WM-Tag Nummer 11, an diesem Game-On-Tag. Wenn ich da gerade auf den Abend gucke, sind es natürlich die Favoriten. Nimm mal gerne auch Rob Cross mit dazu, der ja sich gegen Raymond van Barneveld durchsetzen konnte. Der eröffnet die Abendsession gegen Daryl Gurney, Peter Wright gegen den Australier Damon Hatter und Michael van Gerven gegen Chris Doby. Wenn man es so auf dem Zettel sieht, denkt man, ja, die können irgendwie alle zum Stolperstein werden, die Gegner. Aber wahrscheinlich sind Wright, Van Gerven und Co. dann doch diese paar Prozent besser, oder? Zumindest jetzt so im Vorfeld.
Ja, im Vorfeld auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass Michael Van Gerven sich auf jeden Fall durchsetzen wird. Bei Peter Wright bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise, weil Damon Hatter hat auch ein sehr, sehr gutes Match gespielt und der ist brandgefährlich. Der hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er auf der Bühne 110er Averages spielen kann. Der hat ja damit auch dann quasi auf der World Series Turniere gewonnen. Da muss man aufpassen und ansonsten, klar, die drei Favoriten sind auch auf dem Zettel, die Favoriten dann.
Bei Peter Wright war ich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, wie der das Match gegen Ryan Mickel angenommen hatte. Ryan Mickel, er hat uns im Interview später erzählt, den kenne ich seitdem der 12 ist und er wusste, dass er durch den Sieg über Fabian Schmutzler auf jeden Fall die Tourcard auch behalten würde. Könnte ja eigentlich auch so ein Moment sein, wo man sich dann freischwimmt und freispielt, ist nicht passiert. Und Peter hatte so ein bisschen Mitleid sozusagen mit Ryan Mickel und dem war es völlig wurscht, wie er durchgekommen ist. Das spielte für ihn überhaupt keine Rolle. Jetzt glaube ich auch so mit dem Hintergedanken, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, jetzt wird Weihnachten gefeiert und der kommt jetzt wieder und hofft in Form zu sein. Ich finde das erstaunlich, dass man, also ich glaube mir persönlich oder wenn ich auch in Sportarten wie Tennis schaue, tut es Sportlern immer gut, wenn sie von Anfang an eigentlich gefordert werden. Diese Matches, bei denen du einfach durchgehst, die dir selber auch, glaube ich, gar nicht zeigen, wie gut bist du eigentlich jetzt gerade in diesem Turnier, die helfen nicht. Ne? Ich glaube, Price weiß gegen Richie Attaus eng, jetzt dieses Ding eng gewonnen, der weiß, auf ihn ist Verlass. Er kann sich auf sich selbst verlassen, wenn es wichtig wird.
Ja, und das ist eben das große Fragezeichen bei Peter Wright, ob das ausreicht, was er bisher gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie seine Feiertage waren, wie häufig er jetzt am Practice Board gestanden hat und da nochmal Gas gegeben hat, aber Damon Hatter ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Also das wird kein einfaches Spiel für ihn. Das ist dann vielleicht jetzt sein erster großer Test und dann muss er da sein.
Der Nachmittag heute geht los mit Steve Lennon gegen Mervyn King. Ist deshalb ganz interessant, weil der Sieger dieses Matches es mit dem Sieger Raymond Smith zu tun bekommt, der sich gegen Florian Hempel durchgesetzt hat. Sollte Raymond Smith auch noch das Achtelfinale gewinnen, also entweder gegen Mervyn King oder gegen Steve Lennon, dann wäre er in den Top 64, Max Hopp würde seine Tourcard verlieren. Mein lieber Scholli, wir reden jetzt irgendwie die ganze WM über diese Situation in der Weltrangliste und ich hatte eigentlich den Eindruck, war mir irgendwann sicher, okay, Max bleibt drin auf 63 oder 64 und jetzt kommt tatsächlich vielleicht noch Raymond Smith um die Ecke und holt sich diese Tourcard, das gibt's doch gar nicht.
Ja, ich war eigentlich auch mit dem Spiel, das Rusty Jake verloren hat, war ich mir auch ziemlich sicher, dass Max Hopp die Tourkarte behalten wird. Jetzt ist es ein großes Fragezeichen, weil Raymond Smith einfach auch gegen Hempel gezeigt hat, er war die Ruhe selbst und er hat wirklich ein sehr hohes Niveau an den Tag gelegt. Und Steve Lennon und Mervyn King sind natürlich beides Top-Leute, aber ich sehe Smith schon in der Lage, einen von den beiden noch wegzunehmen. Und das wäre natürlich der Super-GAU, wenn Max Hopp die Tourcard verlieren würde, also nicht gut für Darts Deutschland.
Max Hopp wird ja auch die letzten Tage der Weltmeisterschaft hier bei uns bei DAZN mit kommentieren. Ja, frag mich auch irgendwie, wenn das passieren sollte, was macht das mit Max? Er, der jetzt sportlich nicht gut unterwegs war das letzte halbe Jahr, der wenig gewonnen hat und der natürlich auch dann weiß, Qualifying School ist echt ein Brett. Ne? Da gehst du ja nicht einfach durch. Ist die Gefahr zumindest da, dass es echt so einen herben Knick geben könnte in seiner Laufbahn?
Ja, er ist jetzt schon sehr lange dabei, auf konstanter Ebene eigentlich, weil er die Tourcard ja durchgängig hatte. Jetzt dieses Jahr ist die große Gefahr, dass er die Tourcard verliert und dass man bei der Q-School nicht durchmarschiert, ich glaube, das wissen genügend Spieler auf der Welt. Und Max ist ja auch beispielsweise bei dem Super League, bei der Super League nicht durchmarschiert. Also das war ja eigentlich sein Plan, zu sagen, hier hole ich mir jetzt das WM-Ticket vielleicht schon mal auf sicher. Selbst das hat er ja auch nicht mal eben so gemacht. Dementsprechende Q-School ist schon verdammt hart zu spielen und als er sich die Karte geholt hat vor 8 Jahren, da war es sicherlich noch eine andere Nummer, sich die Karte zu holen und er hat es immer wieder geschafft, die Karte auch zu behalten, aber sich die Karte jetzt zu diesem Zeitpunkt zu erspielen, finde ich unglaublich schwierig und er muss auf jeden Fall aufpassen und muss wieder ans Practice Board und zu seinen alten Stärken finden.
Ein letztes Thema, René, Fallon Sherrock. Wayne Mardell hat tatsächlich gestern in irgendeiner Kolumne geschrieben, dass Fallon Sherrock sozusagen jetzt diese Idee Premier League hinten anstellen muss. Weil das Aus gegen Steve Beaton, das wäre zu früh gewesen. Hätte sie ihn vielleicht geschlagen, wäre das vielleicht noch ein Thema gewesen. Und außerdem überlegt wohl Fallon Sherrock und auch ihr Management, soll sie jetzt Qualifying School spielen oder nicht? Also spielt sie die große Tour? Man sieht vielleicht an Lisa Ashton, dass es schwierig ist für Lisa, die ja auch jetzt bei dieser WM irgendwie dann doch das alles nicht zeigen konnte, was sie auf der Pro Tour mal gezeigt hat. Oder spielt Fallon Sherrock einfach die Women's Series und versucht sich auch darüber dann halt für die großen Turniere zu qualifizieren. Da ist ja der Grand Slam of Darts und auch die Weltmeisterschaft immer wieder ein Thema. Es ist deshalb eine irre Geschichte, wie ich finde, weil Wayne Mardell übrigens derjenige war, der plötzlich beim Grand Slam of Darts um die Ecke kam und sagte, ich finde, Fallon Sherrock sollte in die Premier League. Das ist die größte Darts-Show, die wir haben. Da muss die beste Frau der Welt auch mit rein. Und jetzt sagt er so nach dem Motto, das war doch eure Idee. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich aufgeht. Das ist schon, das ist nicht zurückrudern, das ist irgendwas viel, viel Schlimmeres.
Ja, das ist eine richtige Rolle rückwärts eigentlich. Wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, ob Fallon Sherrock in die Premier League gehört oder nicht. Also meiner Meinung nach, wenn sie keine Tourcard hat, gehört sie auch nicht in die Premier League. Natürlich ist es ein Einladungsturnier und sie hat uns häufig dieses Jahr gezeigt, dass sie auf den großen Bühnen auch bestehen kann. Sie ist ein kleiner oder ein sehr, sehr großer Superstar in der Szene, weil die PDC sie natürlich auch da in dieses Licht haben möchte, weil sie die da reinstellt. Deswegen wird sie für Turniere eingeladen. Auch die Berichterstattung von den Kollegen sind natürlich immer phänomenal, wenn es um Fallon Sherrock geht. Lisa Ashton hat aber die Tourcard, das heißt also, sie hat sich bei der Qualifying School durchgesetzt und das ist eben genau das Schwierige. Und wenn jetzt das Management überlegt, zu sagen, ja, spiele ich die Women's Series oder eben die Q-School, es kann es aus meiner Sicht eigentlich nur die Q-School bedeuten. Denn wenn sie auf diese großen Bühnen spielen möchte und das nicht nur als Qualifikant quasi, weil wenn sie zur WM kommt als Frau durch die Women Series, dann ist sie ja eine Qualifikantin. Sie sollte versuchen, sich die Tourcard zu holen und dann die große Tour spielen und darüber dann versuchen, ihre Leistung abzurufen und sich zu qualifizieren.
Ja, und vor allem, wenn sie wirklich so gut ist, dann schafft sie das ja auch. Dann muss sie halt auch diesen Prüfstein meistern und muss sich durch die Qualifying School spielen. So schwierig das dann auch sein wird, Anfang, Mitte Januar. Ladies and Gentlemen, das war's schon mit Folge Nummer 90 hier bei uns bei Game On. René, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Das ist anders quatschen, als wir das natürlich im Kommentar tun, ne, wenn wir für The Zone die Übertragung hier versuchen zu meistern. Aber ich hoffe, es hat auch dir so ein bisschen Freude bereitet.
Ja, ich bin ja selber ein großer Fan von dem Podcast. Ich habe, glaube ich, mehr als 85 Folgen geguckt. Also nicht jede, aber ich bin fleißig dabei. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war auch ein bisschen aufgeregt und nervös, weil es ist eben ein anderer Quatsch. Und also nicht Quatsch, sondern Talk. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Dementsprechend, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn ich nochmal dabei sein darf.
Ladies and Gentlemen, das war's von Game On. Habt noch eine wunderbare Weltmeisterschaft. Wir hören uns natürlich auch über diesen Podcast noch während der WM. Aber lasst uns diese Party im Eli Pelli weiter feiern und zelebrieren. Schöne Woche euch. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Game On!
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.